Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich darf heute den lieben Benjamin, Benjamin Hadrigan bei mir begrüßen. Danke Benjamin, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Benjamin, du bekommst von mir die Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar versetze ich bitte mal in die Situationen ein. Du bist auf einer spannenden Abendveranstaltung, Netzwerk-Event oder am Abend einfach mit Freunden was trinken und ihr kommt mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer halben Stunde sagen die Personen, Benjamin, spannende Persönlichkeit, interessantes Mindset, du denkst sehr, sehr spannend über gewisse Themen, aber was machst du den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
Also ich betreibe zwei GmbHs. Die eine ist eine IT-Firma mehr oder weniger, die sich auf die Umsetzung von disruptiven Geschäftsideen konzentriert, sprich wie die Lehrerbewertung in Österreich.
Ja.
Die andere, das ist so eine Beteiligungsfirma für mich, da freue ich mir spannende Startups an und beteilige mich an denen. So, das mache ich den ganzen Tag.
Okay.
Long story short, ja.
Long story short. So, jetzt ist es natürlich so, und da gehen wir jetzt gleich in die Materie hinein, du hast ja die Schule abgebrochen.
Naja, ich wurde abgebrochen, ja.
Du wurdest abgebrochen.
Ja, das
jetzt, ich kann mich auch an meine Schulzeit zurückerinnern und ich muss sagen, ich war immer zwischen Sein und Nichtsein. Es ist sich dann immer gerade so ausgegangen. Aber wie denkst du über das Bildungssystem und warum glaubst du, haben so viele Leute oder so viele junge Leute ein Problem damit? Und, ja, kommen das, nicht, und kommen nicht voran und scheitern.
Das Bildungssystem in Österreich, das kannst du wegschmeißen. Das ist
warum?
Nicht einmal wert, Klopapier draus zu machen aus den Schulbüchern. Ja, das ist so dermaßen kacke und scheiße, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach, okay, Horrorfilm-Szenario. Ja? Du hast ein Klassenzimmer, einen kleinen Raum, eine Box mehr oder weniger. Da gibst du dann 20 fremde Kinder rein, die sich nicht mögen eventuell. Dann holst du irgendjemanden, der von der Schule gerade gekommen ist, als Lehrer setzt ihn dann rein von der Uni, der in seinem Leben nichts getan hat, außer Prüfungen zu schreiben. Ja. Keine Praxiserfahrung, nichts. Und dann bewertet er diese Kinder auf Gebieten, wo sie vielleicht überhaupt kein Interesse haben und auch wo sie nie mehr irgendwas in ihrem Leben machen wollen.
Mhm.
Physik oder Mathe, keine Ahnung.
Mhm.
Und dann werden sie ständig permanent bewertet. Und ja, was ist das? Das könnte eigentlich ein Anfang von einem Horrorfilm sein, wo sich dann alle auffressen, mehr oder weniger,
ja.
Ist aber das österreichische Schulsystem. Und kein Wunder, dass die Schüler das nicht mögen, kein Wunder, dass Studien besagen, dass fast jeder Schüler eigentlich da raus will, weil das ist ja ein Instrument, um den Willen junger Menschen zu brechen.
Ja.
Da kommen junge Menschen mit Ideen und du
mit kennst Kreativität,
ja,
oder?
Ja, mit Kreativität und du kennst ja jedes kleine Kind, die haben ja Selbstvertrauen, die laufen nackert herum und keine Ahnung, die ist doch alles wurscht, die schreien, die blären.
Und das wird ja ausgetrieben, ne?
Ja, und dann, naja, ist ja auch gut, dass man sich dann irgendwann mal anzieht, aber
Naja.
aber die kommen dann in das Schulsystem und mit 11 Jahren, wenn du dann so, vielleicht dich an deine damaligen Kollegen noch erinnerst, die hatten alle irgendwelche Träume, die wollten, weiß ich nicht, Trepper werden oder Künstler oder erfolgreich und Millionär und so. Und dann so mit 13, 14, 15, 16.
Flacht das komplett ab.
Ich möchte dann doch irgendwo Polizist, irgendwo sicheren Beamtenjob haben und so. Ist ja auch in Ordnung.
Ja. Braucht es. Ist auch eine Leidenschaft, kann man auch
kann
finden.
Auch,
ja.
Kann
ja.
auch eine Erfüllen. Leidenschaft sein, aber die meisten tun es, weil sie kein Selbstvertrauen mehr haben, vielleicht etwas Riskanteres zu tun oder wirklich auch ihren Talenten nachzugehen, weil sie einfach gelernt haben, hinterfragen, kritisches Denken, ausprobieren. Das ist alles schlecht. Da
gibt's scheitern.
Eine schlechte Note. Ja,
scheitern.
Das ist ganz furchtbar.
Ja.
Und es gibt wahnsinnig gute Lehrer, aber es gibt auch wahnsinnig schlechte Lehrer. Und ich finde den Impact, den ein guter Lehrer hat, weniger, also der Impact, den ein schlechter Lehrer haben kann, da gibt es wesentlich viel schlimmere Konsequenzen,
Existenzen.
Als es gute Konsequenzen gibt bei einem guten Lehrer. Ja?
Voll.
Und es gibt dann eben diese schlechten Lehrer und die vernichten teilweise Schüler, weil sie es nicht mögen. Die müssen Schule wechseln, die werden gemobbt, die müssen wahnsinnig viel Geld, teilweise untere Bildungseinkommensschichten und so weiter. Die müssen
Nachhilfe
dann, investieren. Die müssen dann wahnsinnig viel Geld in Nachhilfe investieren und der Lehrer hat halt diese Machtposition. Und ich frage dich, in welcher Unternehmen kommt es vor, dass du von der Uni kommst, angestellt wirst und 100 Mitarbeiter führst, von Tag 1?
Das geht ja nicht aus.
Okay, aber Lehrer tun das.
Ja.
Lehrer kommen von der Uni ohne Managementerfahrung und sind der Boss von 200 Schülern von Tag 1 in dieser Machtposition.
Ja, und ich finde, das ist mir letztes Mal so aufgefallen. in dieser prägenden Zeit von, sage ich jetzt mal, 10, 12, 13 bis 18, das ist ja, da werden ja so krasse Weichen gestellt. Du entwickelst dich als Individuum, du beginnst dich für neue Sachen zu interessieren. Und wenn wir hier, glaube ich, feststecken und nur in, wie gesagt, in irgendwelchen Schubladen denken und jetzt nicht kreativ outside the box, wird ja alles im Keim erstickt, jegliche Kreativität, jegliche Entwicklung, Entfaltung.
Ja, jegliches Potenzial wird nachhaltig zerstört, sodass Schüler mit 18 vielleicht, die besten der besten Schüler wissen dann, was sie vielleicht studieren wollen. Ja, die meisten haben keine Ahnung. Ja. Die meisten sagen, ja, ich weiß aber jetzt mal keine Ahnung.
Ich rede mit dem Papa oder mit der Mama, die werden mir schon irgendwas sagen, ein Studium.
Ja, genau. Und wenn ich, genau, und das ist noch schlimmer dann. Aber wenn ich zurückdenke an meine damaligen Schulkollegen noch, letztens habe ich einen beim Billa arbeiten sehen, der hat eine Matura gemacht und die viele von denen arbeiten jetzt in Supermärkten und es ist auch in Ordnung, um das Schulen zu finanzieren, aber ich denke mir, dafür machst du die Matura, um dann erst recht irgendwo einen Job auszuüben, den du garantiert nicht magst.
Ja.
Und ich denke mir, wieso? Warum muss das sein? Warum können nicht Talente gefördert werden? Warum können nicht endlich Lehrer angestellt werden, die auch was können? Mhm. Wo du auch als Schüler dann denkst, boah, der Typ,
der fördert mich, redet auch. Der inspiriert mich, oder?
Der inspiriert dich und der weiß, wovon er redet, weil der kommt vielleicht aus der Privatwirtschaft, der hat vielleicht schon eine, zum Beispiel an der WU, das ist dasselbe Problem. Da bist dann an der WU, hast eine Vorlesung und einer, der kein Unternehmen gegründet hat, erklärt dir dann was über die Betriebswirtschaft. Hä? Das ist doch unlogisch, das ist doch dumm, dort dann zu sein. Ja. Da gehe ich doch lieber zu einem Milliardär oder Millionär, der was erreicht hat und frage, du, hey, hast du vielleicht 10
Tipps für mich? Kann ich für dich gratis arbeiten einfach, oder? Ein Jahr
committen? Das habe ich gemacht am Anfang. Ich habe mit 17, 16, ich habe da so Leute, Unternehmer, ich habe da alles für
die gemacht. In Vorleistung gegangen einfach.
Ich bin überall mitgegangen, zu Terminen, zu Verhandlungen, alles. Ich habe das alles einfach, weil ich gewusst habe, ich habe kein Unternehmer-Background, ich musste es ja von einer Person lernen. Ja. Und diese Person hat mir dann recht viel beigebracht und dadurch ging das dann auch schneller. Und natürlich, wenn du ein Gebiet hast, wo du dich interessierst, lernst du ja viel schneller als jetzt irgendwelche Algebra-Formeln in Mathe. Ja? Also das ist meine Meinung zum Schulsystem
hier. Deswegen hast du ja auch Lernsieg gegründet, hast am 18. Geburtstag die erste Abmahnung, die erste Klage bekommen von der Lehrergewerkschaft.
Der erste Datenschutzverfahren, dann zwei Klagen, also vier Klagen, Zivilklagen waren es. Ja. 40 bis 50 Verfahren in dem Bereich, Datenschutzverfahren.
Das ist privat gehaftet?
Private Haftung haben sie versucht, mir umzuhängen, die Lehrergewerkschaft, weil sie gesagt haben, dass ich das ja mit 17 privat gemacht habe und die Wiederbetätigungsgefahr, es wäre mein Terrorist, ja, dass ich das vielleicht noch einmal privat mache, ist so hoch, da müssen sie mich privat auch verklagen. Und die haben das halt dann so dargestellt, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Ja. Und seitdem ich 17, drei Jahre lang, habe ich mich dann nur noch rechtfertigen müssen, überall. Und du bist halt dann immer in der Position des Rechtfertigens, weil du reagierst auf Klagen. Mhm. Das heißt, du klagst ja nicht aktiv, wir haben sie ja nicht verklagt, wir wurden verklagt und dann musst du immer reagieren und immer argumentieren, nee, wir sind keine Schwerverbrecher und so. Und
das wir wollen einfach was verändern.
Ja, oder? Und wir haben durchschnittlich nur die Lehrer mit der Note gut bewertet. Ja. Das ist ein Anerkennungstool. Lehrergewerkschaft wollte den Lehrern ein Anerkennungstool wegnehmen, wo sie drin stehen haben, dass sie gute Lehrer sind.
So perplex. Macht keinen Sinn.
So ist das,
Wie ist es dir da gegangen mit diesen, weil das muss ja, natürlich hast du das extremst gerne gemacht, aber das waren ja wirklich ein Faustschlag nach dem anderen in den Bauch, auf die Niere, auf die Milz, oder? Mit den ganzen Klagen, mit den ganzen, es war ja auch nicht einfach, glaube ich, auch finanziell das Ganze zu stemmen, oder? Ihr habt ja sogar eine eigene Abfertigung gehabt, die nur Briefe und Anwaltsbriefe beantwortet hat.
Im ersten Jahr wurden wir gezwungen, eine 500.000 Euro für Rechtsanwälte auszugeben. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir nicht mal ein Geschäftsmodell, wir hatten nicht einmal Umsätze.
Naja, schon krass.
Und ich war eine One-Man-Show ganz zu Beginn. Das heißt, ich habe mich hingeschleppt und gesagt, das ist meine Firma und wir können jetzt Lehrer bewerten. Und eine ganze Gewerkschaft mit 90.000 Mitgliedern, mit Millionenbeträgen, die finanziert von diesen Mitgliedern, haben Millionenbeträge zur Verfügung, haben es nicht geschafft, eine One-Man-Show.
Einen 18-Jährigen, 17-Jährigen.
Mit 40, 50 Verfahren. Und vier Zivilverklagen und alle Instanzen nicht fertig zu kriegen. Also, und da möchte ich was sagen. Ja. Am Anfang haben alle gesagt, auch Investoren, war extrem schwierig, Geld zu bekommen. Weil alle sagen,
vielleicht auch Startup-Szene jetzt auch umgewälzt, oder? Wegen deinem neuen Buch, oder?
Hashtag Startup, das schreibe ich auch eben da rein. Die Erfahrungen ungefiltert und was ich daraus gelernt habe.
Ja.
Und haben alle am Anfang gesagt, Investoren, ich gebe dir jetzt vielleicht noch zwei Wochen, dann bist du insolvent, weil die Lehrergewerkschaft, du kannst ja gar nicht gegen die gewinnen. Die haben ja auch Politiker schon zum Fall gebracht und was erwartest du dir? Ja? Da kommt noch viel mehr als nur Klagen. Und da hatten sie auch recht, im Hintergrund sind wirklich viele Attacken gewesen.
Auch auf dich persönlich,
natürlich,
oder?
Also, natürlich. Ja. Ich meine, ich habe das Handy, damals hat mein dummer erster Anwalt meine Privatnummer ins Impressum geschrieben. Ich habe das nicht mitbekommen. Und dann habe ich aufs Handy geschaut.
Hassbotschaften.
Morddrohungen von Lehrern. Und da habe ich mir schon gedacht, also das sind die Pädagogen, die Zukunft prägen hier in Österreich. Morddrohungen und so weiter. Und du weißt halt dann auch nie, wie relevant ist diese Drohung.
Ja.
Ist das irgendein Verrückter? Oder meint er das jetzt ernst? Ja? Fängt er schon an, deine Adresse rauszusuchen?
Bist du wahrscheinlich auch paranoid, auf der Straße herumzugehen, oder? Am Abend?
Ein Lehrer hat mich mal versucht anzuspucken auf der Straße. Anzuspucken. Da war ich, das war genau nach dem Launch, da war ich dann gerade, wurde ich gerade 18, bin ich gegangen und der wollte mich, der hat so rumgeschrien und ist rübergelaufen, sie Schwein, sie Monster, sie böser Mensch und kam wird sie holen und alles, ja. Und der wollte halt wirklich mich anspucken. Ich bin das dann noch weg. Aber es war halt wirklich eine schlimme Anfangszeit und das war halt mein Start ins Unternehmertum. Und da haben alle eben am Anfang gesagt, so ja, das wird nicht klappen und so, weil die sind ja so mächtig. Das ist immer das Wort gefallen,
Macht.
Dings, ja. Und ich bin der Auffassung, Macht besteht so lange, solange du Angst davor hast.
Okay.
Wenn du keine Angst davor hast, vor dem, da ist auch keine Macht dann da.
Würdest du von dir aus sagen, dass du naiv bist, beziehungsweise dir einfach über viele Sachen keine Gedanken machst und einfach tust und dir diese Angst scheißegal ist?
Ich war mit 17 sicher naiver als jetzt, aber ich bin immer, also mein Prinzip ist, dass ich Dinge mache und wenn es dann Probleme gibt, hole ich mir Leute, die Probleme lösen. Also
glaubst du, ist das eine wichtige Eigenschaft eines Gründers, weil das habe ich bei mir auch schon beobachtet, auch wie ich jetzt zum Beispiel The Voice Agency damals mit 21 gegründet habe. Da habe ich mir ehrlicherweise nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich mir jetzt Gedanken gemacht hätte. Ich habe einfach, und das vielleicht kannst du da auch was rückfolgern und da Gründern Feedback geben oder irgendwie Inspiration liefern, weil ich glaube, du brauchst schon eine gewisse, einfach diese Tun- und Macher-Mentalität und nicht Sachen zu zerdenken, sondern einfach mal nach vorne zu schreiten und dann irgendwie zu schauen, wie man den Weg dann irgendwie basteln und dann Lösungen am Weg finden.
Ja, das ist es eigentlich. Und ich sage immer Gründern, die irgendwie so mich da beteiligen wollen und so, und dann kommen die mit Businessplänen, 40, 50 Seiten, und dann habe ich so, um Gottes Willen, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Sagen sie, ja, schon einen Monat. Denke mir so, warum schreibt ihr nicht schon Pläne schriftlich schon?
Warum verkauft ihr nicht? Ja, ihr müsst verkaufen, davon lebt der Unternehmen.
Ja, das auch, aber schon Pläne ist ja immer gut, aber weißt du, das kannst du in One-Pager, einen Fahrplan, Schritte aufschreiben, was als nächstes zu tun ist, und dann hackst es ab. Es ist ein dynamischer Prozess. Wenn ein Investor sagt, er will jetzt einen 40-Seiten-Businessplan, dann halte ich fern von dem, das wird nichts werden.
Ja.
Und das will er wahrscheinlich auch nur, damit ich dann klagen kann, weil ja irgendwas auf Seite 10 nicht umgesetzt worden ist und so. Ja. Also da würde ich eher sehr aufpassen, auch mit dem Informationsfluss zu Investoren.
Ja.
Sind nicht deine Freunde. Und das Business Angel gibt es auch nicht. Also Engel, die da herkommen und sagen,
die deinen Traum erfüllen und
haben eine Million, ich will nichts haben und ich glaube an dich und du bist ja so toll. Alarmglocken, das wird so nicht werden.
Ja.
Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil es überall so gezeigt wird, dass ihr das so toll ist und 2 Millionen und das ist ganz einfach und du gründest das und da gibt es Förderung und das. In Wahrheit ist es ganz anders. In Wahrheit, wenn du dann auch Erfolg hast, dann kommen ja deine Probleme.
Ja.
Weil wenn du dahin siehst, jahrelang mit irgendeiner Idee, die sich nicht verkauft, ist eh toll, simple, easy, hast ja keine Probleme. Sobald du Umsätze machst, sobald du an Geld kommst, sobald du Investoren hast, sobald du wirklich auch ein bisschen bekannter wirst mit deiner Firma, dann kommen viele Probleme logischerweise.
Wie zum Beispiel, es werden einem die Reifen aufgestochen und die Motorhaube.
Das ist dir letztens passiert, glaube ich.
Mit dem Hammer, ja. Das ist mir zum Beispiel passiert, ja.
Eben, ja.
Oder Neider, Gier.
Ja, in Österreich Neid, das ist halt das Thema Nummer eins. Ich denke aber auch überall auf der Welt. Sobald jemand Erfolg hat und das aus eigener Kraft geschafft hat, schaffen es wenige Leute wirklich ehrlich zu sagen, toll gemacht.
Glaubst du, kann jeder gründen?
Ja, gründen schon, das ist ja nur ein Notartermin, aber Unternehmen aufbauen, nein. Das sind schon Persönlichkeiten, die eher so ein Problem mit Struktur und mit Hierarchien haben, die halt einfach sagen, sie schaffen es nicht, für einen anderen zu arbeiten. Deswegen müssen sie ihre Existenz selber schaffen.
Ja.
Ich würde mich freuen, wenn viel mehr junge Menschen ihre Existenz selber in die Hand nehmen, als wieder zur Uni zu gehen nach der Schule und nach der Uni wieder ein kostenloses Praktikum zu machen und dann dort Kaffee zu holen in dem Konzern und dann sich hochzuarbeiten. Das ist ja auch bei großen Anwaltskanzleien der Fall. Ja? Das habe ich immer gedacht. Wie müssen sich diese Anwälte fühlen? Da kommt ein 17-Jähriger daher und bezahlt die jahrelang die studiert und sich hochgearbeitet haben und sagt denen jetzt, was sie zu tun haben. Das würde ich als Anwalt nicht
auf mir sitzen lassen.
Nicht, da bin ich zu, das würde ich nicht schaffen, mental. Ja. Ich würde, wenn mir ein 17-Jähriger herkommt und sagt, hey, du machst jetzt das und das und der Schriftsatz das und das und ich zahle dich ja und du bist angewiesen ja, dass du diesen Kunden hast, weil sonst fällst du dann runter bei den Gehaltsstufen. Ja, die haben ja so getoppt in den großen Kanzleien und der ist angewiesen, dass der diesen Umsatz macht. Ich meine, das würde ich keine Woche aushalten. Ja. Das würde ich keine Woche aushalten.
Vielleicht auch noch, was wir, glaube ich, nach außen hin tragen sollten, ist, dass die letzten Jahre war ja die Startup-Welt geprägt von Seed-Runden und Geld hineingeblasst und für Ideen und alles drumherum. Und ich glaube, und da hat mich sehr, sehr ein paar Leute aus Amerika inspiriert, dass eigentlich die Startup-Welt viel zu glamorized ist und viel zu dieses High-Life, dieses Lifestyle-Symbol. Und eigentlich ist es, wir haben gestartet, unser Büro hat gestartet in einem Raum.
Ja.
Und wir haben uns Sachen ausgeborgt, Mitarbeiter haben ihr Equipment mitgebracht und so hat sich das langsam entwickelt bei uns. Ja, das ist alles ein Prozess und die Millionen verdienen wir lange noch nicht und alles drumherum. Und ich glaube, das sollte auch nach außen, und da bin ich gespannt auf deine Meinung eben dazu, wie du die Startup-Welt wahrnimmst.
Ich. Ich habe noch nie einen Gründer gesehen, der gesagt hat, er wird der nächste Steve Jobs und er wurde es. Die Gründer, die sagen, ja, schauen wir mal, ob wir das überhaupt so, die konservativ rechnen und sagen, wichtig ist, dass man stetig wächst und statt da jetzt
Cashflow
und Umsatz und ein Team entwickelt und aufbaut und das konservativ sieht und nüchtern betrachtet und nicht so abgehoben, die erreichen 20 Mal mehr im Monat
auch,
als diese irren Fantasiegründer, die halt irgendwie ein Ego-Problem haben und Hauptsache in die Zeitungen kommen. Das sehe ich jetzt sehr
oft. Aufmerksamkeit.
Ich habe ja dieses innovative Startup, was nur aus Frauen besteht und das ist ja jetzt, und dann vermarktest du das und das ist ja Female Founder. Ich denke mir, Alter, ich kenne so viele Gründerinnen, die Founders sind und die einfach einen geilen Job machen und das nicht
an die große Glocke hängen,
überall
oder?
Raus, ja. Und du kannst, und das finde ich auch nicht gut, das war ja erst letztens jetzt dieses Female Founder, keine Ahnung, finde ich nicht gut, dass man solche Dinge, so auch gesellschaftliche wichtige Dinge, wo es um Sexualität und so, dass man das als PR-Instrument
und ausschlachtet,
um
oder?
Sein eigenes Unternehmen zu fördern.
Ja.
Da sollte man lieber andere Kampagnen fahren, meiner Meinung nach. Und die Gründer, die sich nur auf Medien konzentrieren, die oder auf Aufmerksamkeit, die bringen dann auch recht wenig auf
PS Boden. Auf die Straße.
Ja, oder PS auf die Straße, ja. Tesla-Fan. und das schaffen die halt dann nicht. Und ich freue mich immer über jeden Gründer, der mit mir redet und sagt, ja, er hat das jetzt so geplant und so, es kann aber noch alles scheitern und es ist ein Hochrisiko-Investment. Das ist schon ein gutes Zeichen. Wenn, ich habe auch jedem meiner Investoren gesagt, hey,
es kann alles den Bach runtergehen.
Mir das Geld, ja, aber ihr kriegt auch die Anteile dafür. Aber das kann nächste Woche, wenn die Gewerkschaft nochmal 6-mal klagt, dann sind wir insolvent und ciao, papa. Und dann habt ihr überhaupt nichts bekommen. Und das haben die eigentlich, hat die das nochmal motiviert eigentlich? Ja,
jetzt. Nochmal.
Ja, und so, aber das ist es eben. Also Ehrlichkeit ist besonders auch wichtig als Geschäftsführer, weil du ja auch Verantwortung und Haftungen hast. Und viele Gründer, das möchte ich jetzt auch loswerden, kommen her und sagen, ja, sie haben eine GmbH und deswegen sind sie aus der Haftung. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Sobald du der Geschäftsführer einer GmbH bist,
hast Gesellschafter schaut es wieder anders aus.
Genau, Investor, wenn du Investor
bist. Wenn du nur Gesellschafter bist, Schiller.
Dann bist du schön,
aber als Geschäftsführer, und darauf schauen ja die Investoren, dass du natürlich Geschäftsführer bist, haftest du privat.
Ja, du haftest
mit allem.
Du hast unglaubliche Verpflichtungen, Verantwortungen. Wenn du zum Beispiel eine Insolvenz verschleppst, ja, dann kannst du das ganze Geld, was drüber der Zeit ist, privat dann aufbringen und so weiter. Und da gibt es so viele Dinge zu
beachten. Ja, oder Gesellschafterversammlung. Wenn du harte Investoren hast und die darauf bestehen, dass du einmal im Jahr ist eine Gesellschafterversammlung, das musst du ja als Geschäftsführer musst du aussehen, Termine vereinbaren und sowas. Wenn du das nicht machst, das ist ein Grund, dass du geklagt wirst.
Ja, es gibt viele Hebel auch und besonders habe ich teilweise Gründer gehabt, die dann sagen, ja, sie haben ein Problem mit dem Investor und dann habe ich gesagt, ja, worum geht's? Na, wir haben ihnen jede Woche ein Update geschickt und so und das hat er gesagt, das und das. Ich denke mir, also der Informationsfluss teilweise von Gründern, weil sie halt wirklich gedacht haben, dass dieser Mensch ihnen hilft, das Unternehmen aufzubauen.
Ja.
Und das ist eben das komplette Gegenteil. Sobald der Investor sieht, er hat eine Chance, dich vielleicht rauszudrängen und einen Geschäftsführer, den er gut kennt, einzusetzen zum Beispiel.
Ja.
Oder das Unternehmen zu schlucken und etwas anderes draus zu machen, weil du zum Beispiel ein Asset hast, irgendwelche Daten oder irgendwas, was wertvoll ist, dann wird er das sofort machen.
Ja.
Und deswegen muss man ja auch aufpassen, was man wem sagt und wie sagt. Und da darf man nicht so blauäugig herumlaufen und denken, ja, alle sind meine Freunde, alle wollen mich fördern. Niemand fördert dich, ohne irgendein Gegengefallen dafür zu erwarten. Niemand gibt dir etwas einfach nur so. Und wenn er das tut, dann sollten alle Alarmglocken mal läuten und du solltest dich absichern, dass das schriftlich festgehalten ist, dass er das wirklich nur so macht und überhaupt keine Förderung hat, weil sonst kommt einen Monat später, ja du, ich will das und das jetzt haben dafür. Ja. Also da muss man schon, aber steht alles im Buch eh aufgesplittet.
Amazon-Link ist unten natürlich selbstverständlich verlinkt. Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da einfach auch eine gewisse Transparenz zu halten.
Ja, und ich hasse es
nicht. Weil es halt so glamorized und so mit Geld aufgebaut. Was jetzt hier, es werden jetzt alle, meines Erachtens, werden jetzt alle Startups oder auch Unternehmen, die nicht wirklich für ihre Materie leben, sondern nur dem Geld hinterher eifern, werden jetzt in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr richtig den Arsch offen haben.
Es wird nicht mehr so leicht sein wie früher, dass du irgendwo, dass das Geld hinterhergeschmissen wird. Es ist sicher noch möglich, aber ich denke überhaupt, warum braucht ein Gründer überhaupt Investoren, wenn jetzt nicht gerade verklagt wird von Dings und von Gewerkschaft und so.
Strategie vielleicht?
Ja, Strategie. Vielleicht ein bisschen Marketing, vielleicht ein bisschen Software, vielleicht ein bisschen Strategie und so, keine Ahnung, und am Anwälte bezahlen, aber da brauchst du keine hunderttausende Euro. Da brauchst du Mandeldarlehen, vielleicht 15.000, 20.000 Euro, vielleicht 50.000, hast einen ersten Mitarbeiter auch schon, keine Ahnung, ein bisschen ein kleines Büro. Und dann sollte man das bootstrappen.
Also, oder du beteiligst sie auf Zeit. Du kannst ja auch sagen, ein Jahr, so und so viele Anteile und dann raus. Oder da muss man abstimmen.
Je nachdem, was man vereinbart. Aber ich würd am Anfang schauen, dass man zum Umsatz kommt. Und das steht ja auch in dem Buch drin. Das Unternehmen ist ja nicht dafür da, Millionen Bewertungen zu haben, sondern ist da, Millionen Gewinn abzuwerfen. Diese ganzen Startups, die daherkommen und in Zeitungen sagen, ja, meine Firma ist eine Milliarde jetzt wert und es schreibt alle über meine tolle Firma, die vielleicht gar nicht profitabel ist, und dann machen das alle aufgrund einer Zahl auf einem Papier. Ja. Du könntest ja morgen auch eine Presseaussendung machen und sagen, deine Voice Agency ist eine Milliarde wert, dann kaufe ich dir heute, gebe ich dir 1.000 Euro und ich kriege dafür 0,00001%, ist ja hochgerechnet eine Milliarde. Das ist eine Bewertung. Na, servus, gratuliere da. Ja. Und was ist das de facto?
Und was ist es wert?
Was ist es wert? Das kannst nur du wissen, aber weißt du, was ich meine? Und das ist da sollte man dahinter blicken und sich mal hinterfragen, warum das Unternehmen notwendig haben, so dermaßen ihre PR-Strategie aufzubauen auf Bewertungen. Ja. Da sollte man noch lieber Akzente setzen durch Kampagnen, durch positive Dinge, durch Leistung auch, durch Kundenerfolge und so weiter, als da jetzt zu sagen, ja,
ich bin der Macher.
Ich habe eine Milliarde Bewertung. Es ist ja lächerlich.
Abschließende Frage an dich, Benjamin. Wofür willst du stehen oder wofür stehst du?
Mir war immer wichtig, dass ich etwas tue, wo ich sehe, dass es einen Einfluss hat auf die Gesellschaft. Also meine größte Sorge war immer zu sterben, komplett bedeutungslos ein Leben
etwas zu hinterlassen.
Dahingesiegt zu haben mit einem Einfamilienhaus irgendwo in der Pampa und nichts Positives zu hinterlassen, wo man sagt, ja, da wird auch nach dem Tod dann noch ein Einfluss da sein. Ja? Mhm. Zum Beispiel Bücher, da verdienst du jetzt nicht so viel Geld, aber ich weiß, wenn ich tot bin, wenn ich jetzt morgen überfahren werde von einem Tesla fahre oder keine Ahnung was, dann kann dieses Buch weiter gekauft werden und mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich da in diesem kurzen Leben bis jetzt gesammelt habe, stehen da drinnen. Ja. Und sowas macht mir Spaß, sowas bereitet mir Freude und das ist mir wichtig. Entweder unter anderem durch die Lehrerwertungs-App und die geschriebene Rechtsgeschichte, dass jetzt beim OGH eben festgestellt worden ist, dass Schüler ihre Lehrer
bewerten
dürfen. Ja, ja. Das ist Rechtsgeschichte, weil in den letzten Jahrzehnten gab es so einen Fortschritt nicht im Bildungssystem in Österreich. Das hat kein Politiker hinbekommen. Da musste es schon ein Startup hat es gebraucht. Und deswegen finde ich Startups cool, wenn sie irgendeinen Einfluss auswirken und auch Druck ausüben. Und Veränderung bewirken. Ja. Das ist so mein Antrieb. Ja.
Benjamin, sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Alle Links zum Benjamin findet ihr unten in den Shownotes. Danke für deine Zeit und einen super schönen Tag dir noch.
Dir auch, Dankeschön.